Assalamu alaikum und hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Hartungs Sprechstunde. Mein Name ist Dr. Hartung Kadakasch, ich bin Ärztin im Bereich der inneren Medizin und kläre zu verschiedenen Themen auf sozialen Medien. Ich bin eigentlich Ärztin im Krankenhaus, das mache ich alles nebenbei und es macht mir furchtbar viel Spaß. Und meine Leidenschaft ist es, Islam und Medizin zu verknüpfen und gemeinsam mit Fachexperten im Bereich Medizin als auch Islam versuche ich, interessierte Menschen dort draußen für diese Themen aufzuklären. Die IWG unterstützt meine Arbeit bzw. mein Projekt Islam und Medizin für jeden. Heute möchten wir auf das Thema Medizin am Anfang des Lebens eingehen, insbesondere aus medizinisch-praktischer Sicht. Wir sprechen über das Thema Schwangerschaftsabbruch als auch über die Pränataldiagnostik. Wir wollen heute die medizinisch-praktische Perspektive beleuchten. Wie geht es Frauen insbesondere mit dieser Entscheidung? Wie geht es Medizinern, die vielleicht sogar einen Schwangerschaftsabbruch durchführen? Darüber sprechen möchte ich mit einer Fachexpertin, Frau Ignur Abay Hirsallah. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, hat 2008 ihr Studium in Hannover und in Kanada abgeschlossen. 2014 ist sie dann Fachärztin geworden in diesem Gebiet und seitdem ist sie als angestellte Ärztin tätig, seit 2015 hier in der Praxis Dr. Höhner in Hattingen, wo wir uns auch aktuell befinden. Und ich freue mich sehr, diese wirklich sehr seltene Thematik mit ihr zu beleuchten. Assalamu alaikum und hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Hartungs Sprechstunde. Und ich freue mich, die liebe Ignur Abay Hirsallah bei mir auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich habe sie jetzt gerade auch schon in der Einleitung kurz vorgestellt. Herzlichen Dank, dass du zugesagt hast, Ignur.
Ja, gerne.
Ja, und heute soll es um das Thema Abtreibung bzw. auch Pränataldiagnostik gehen. Und ich möchte gleich sofort mit der Frage starten, liebe Ignur. Und zwar habe ich gelesen, dass über 100.000 Schwangerschaftsabbrüche 2020 in Deutschland gemeldet worden sind und 2021 94.000. Also die Zahl hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also es ist anscheinend keine Seltenheit. Und ich möchte erstmal nur von dir als Gynäkologin erfahren, was ist eigentlich ein Schwangerschaftsabbruch und was sind auch die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch?
Also der Schwangerschaftsabbruch ist quasi die vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft. Und es gibt verschiedene Wochen. Also es gibt zum Beispiel bei der medizinischen Indikation ist es so, dass man das in der gesamten Schwangerschaft machen kann. Und dann gibt es aber die gängigste Regel, die jetzt in Deutschland angewendet wird, die Beratungsregelung. Dort ist es dann nur bis zur 14. Schwangerschaftswoche nach Blutung, also bis zur 12. Woche nach Empfängnis quasi erlaubt. Und dann gibt es noch die dritte Form der kriminologischen Indikation, dass man da ist es auch nur bis zur 14. Woche erlaubt. Mhm. Allerdings gelten da ein paar andere Regeln, darauf können wir gleich nochmal eingehen. Mhm.
Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer erläutern, was bedeutet Beratungsregelung für diejenigen, die das noch nie mitbekommen
also
haben.
Also es ist so, wenn man sich entschließt, dass man die Schwangerschaft nicht behalten möchte, ist es nicht möglich, in Deutschland jetzt einfach in ein Krankenhaus zu gehen und das Kind, sage ich mal, entfernen zu lassen, mhm, operativ oder wie auch immer. Sondern man muss sich erstmal zu einer Beratungsstelle begeben mit der Bescheinigung des feststellenden Arztes, mhm, dass man quasi die Schwangerschaft nicht haben möchte. Und dann wird man dort beraten über die Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass man auch statt das Kind abzutreiben, das Kind zur Adoption freigeben kann. Mhm. Oder welche Möglichkeiten es gibt, die Frau zu unterstützen, wenn sie zum Beispiel finanziell schwach ist. Also so, dass also die Beratung ist einfach das Wichtigste, dass sie ergebnisoffen ist und nicht jetzt irgendwie vorsagt, man soll das machen oder nicht machen. Aber man muss diese Beratung durchlaufen, damit man überhaupt den Eingriff durchführen darf. Mhm. Nach dieser Beratung darf man auch erst den Eingriff frühestens erst am vierten Tag, nach 3 Tagen Bedenkzeit, mhm, den Eingriff durchführen, damit die Frau nochmal das so rekapitulieren kann, was sie da erfahren hat und für sich vielleicht nochmal entscheiden kann, okay, es ist doch irgendwie möglich, das Kind zu behalten, mhm, oder es geht jetzt doch nicht. Okay, und nach dieser Regelung ist es halt quasi erlaubt, nach der Beratungsregelung ist der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland quasi nur bis zur 14. Schwangerschaftswoche erlaubt. Mhm. Also 14. Woche heißt quasi ab dem Tag der letzten Blutung. Also quasi nach der 12. Woche, nach dem Eisprung, ist es dann quasi auch nicht mehr gestattet. Also da muss man schon in den ersten 3 Monaten sich bewusst sein, was man eigentlich möchte.
Ja, vielleicht auch nochmal hier zu erwähnen, also in Deutschland kann man nicht einfach so einen Schwangerschaftsabbruch durchführen.
Genau.
Das ist im Gesetz verankert, im Paragraph 218.
Genau.
Dass es gesetzwidrig ist, dass man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Und aber, wie gesagt, nur unter diesen Voraussetzungen kann man diesen Schwangerschaftsabbruch durchführen.
Genau.
Was sind denn, also ich meine, kriminologischer Grund ist ja klar. Also eine Vergewaltigung,
genau.
Die Frau entscheidet sich, ich möchte das nicht.
Genau.
Medizinisch gibt es ja, hattest du ja auch kurz erwähnt.
Medizinisch ist halt das Wichtige zu erwähnen, wenn es jetzt irgendwie zu während der Schwangerschaft zu einer Komplikation für die Mutter kommt, im Sinne von, dass es irgendwie körperliche oder seelische Schäden für die Mutter gibt, ist es zu jedem Zeitpunkt in der Schwangerschaft erlaubt, dass das Kind auch quasi abgetrieben wird. Da ist allerdings immer, es ist ein Ärzteteam, was dann darüber entscheidet, weil die Frau dann quasi auch begutachtet werden muss, unter anderem auch Psychiater, wenn das jetzt quasi um seelische Belastung geht, weil natürlich auch quasi bis zum Tag vor der Geburt theoretisch das möglich ist. Natürlich, wenn man merkt, eine Frau kommt mit der Gesamtsituation nicht zurecht und es belastet sie sehr oder sie hat irgendwie auf einmal ein Krebsleiden zum Beispiel und das ist jetzt irgendwie vordergründig und sie kann die Schwangerschaft nicht fortführen, weil sonst kann sie die Chemotherapie nicht machen oder sowas. Das ist, deswegen sind dann immer verschiedene Ärzte daran beteiligt, um das festzustellen. Und dann ist es meistens so, wenn das schon eine fortgeschrittene Woche ist, im Gegensatz jetzt zu der normalen, zu dem normalen Abbruch, der ja entweder medikamentös oder durch Operation stattfindet, ist es bei höheren Wochen, wird das meistens erst quasi zu einem Fetozid gebracht, genau, dass das Kind erstmal intrauterin verstirbt und dann anschließend, dass es dann entweder meistens auf natürliche Weise dann geboren werden muss.
Also das heißt, bekommen die dann ein Medikament,
genau.
Damit das Kind in der Gebärmutter stirbt.
Genau, ja. Also wenn das höhere Wochen sind, weil es ist natürlich nicht, also es stirbt dann nicht, wenn man es einfach absaugt, das geht ja dann nicht, wenn das schon lebensfähig ist.
Ist die medizinische Indikation die einzige Indikation, also der einzige Grund, wo man in höherer Schwangerschaftswochen abbrechen kann?
Ja.
Okay.
Und also, die Spätabort, also die Spätabbruchrate, ist eigentlich durch die Pränatalmedizin, die wir jetzt auch heute ja besprechen werden, drastisch gesunken, weil schweren Erkrankungen können alle schon viel, viel früher festgestellt werden, sodass man gar nicht in die Lebensfähigkeitsgrenze kommt von 23, 24 Wochen, sodass das Ganze für alle Beteiligten auf jeden Fall die bessere Option noch darstellt.
Habe ich dich richtig verstanden, dass bei der medizinischen Indikation hauptsächlich es um die Mutter geht?
Nicht nur, also das hatte ich genau vorhin nicht mit erwähnt. Also es geht auch darum, wenn das Kind zum Beispiel eine Erkrankung hat, die jetzt nicht mit dem Leben vereinbar ist. Also zum Beispiel Anencephalus oder schwerwiegende genetische Defekte. Dann ist es auch quasi gestattet, dass man das frühzeitig beendet, die Schwangerschaft. Allerdings ist das, wie gesagt, man kommt da auch nicht in die Region von Lebensfähigkeit oder sollte versuchen, das vorzeitig zu erkennen, damit man nicht erst in der 24. Woche ein Drama hat. Ja?
Also ich habe jetzt an den Zahlen gelesen, dass sowohl kriminologisch als auch medizinische Indikationen werden ungefähr zusammengefasst. Die Sachen, also das, worin ich das gelesen habe, das waren 4%. Ich
hätte es viel mehr erwartet. Nee, das ist sehr wenig.
Also, und hier nochmal zurück zu dieser Beratungsregelung. Das heißt, 96% der Frauen brechen aufgrund der Beratungsregelung, also die Schwangerschaft, ab. Was sind Gründe? Also was hast du so auch so in der Praxis?
Also sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel sind es teilweise individuelle Gründe, weil sie jetzt irgendwie gerade Lebensplanung passt gerade nicht rein. Das ist dann, also zum Beispiel, wir haben gerade eine Ausbildung angefangen oder ein Studium angefangen und dann würde halt jetzt ein Kind gerade nicht passen. Oder eigentlich haben sie sich vom Partner getrennt und sind aber noch von ihm schwanger zum Beispiel. Und dann passt das auch von der sozialen Situation nicht. Oder ich hatte auch mal eine Patientin, sie hatte schon ein behindertes Kind und war damit schon sehr überfordert und sagte, das wäre jetzt auch nicht nicht möglich, dass sie da eigentlich nochmal irgendwie jetzt ein zweites Kind betreut.
Mhm.
Häufig sind es auch finanzielle Nöte, dass sie sagen, also das passt einfach finanziell gar nicht, selbst wenn die Kinder Geld kriegen oder auch Unterstützung haben.
Mhm.
Ist es auch eine Sorge der Frauen, dass das einfach
also nicht reicht. Also finanziell, um sozusagen die weitere Versorgung des
genau,
Kindes.
Okay. Genau, also das geht ja nicht nur um die Geburt oder ne, um die ersten Lebensjahre, sondern einfach, dass man sich das nicht vorstellen kann, weil man halt vielleicht gar nicht in so einer sozialen Situation ist.
Wie erlebst du diese Frauen? Also ich meine, die haben jetzt die Diagnose vielleicht von dir erfahren oder auch, wo du noch im Krankenhaus gearbeitet hast. Wie geht es diesen Frauen? Also ist es erstmal am Anfang Schockdiagnose und dann kommen sie nach ein paar Tagen und sagen, oh nee, ich möchte das nicht? Oder ist es so, dass, also ich würde gerne einfach so ein bisschen mehr über diese Frauen
ja.
wissen, die damit konfrontiert werden, wie sie dann zu dieser Entscheidung kommen.
Ja. Also meistens ist es so, dass es ja heutzutage auch Schwangerschaftstests überall verfügbar sind, also Apotheke, Drogeriemärkte. Und dadurch, wenn die Frauen schon überfällig sind, dann machen die meisten schon einen Test. Also die kommen schon in die Praxis, da wissen die schon, dass sie schwanger sind. Und das ist dann meistens schon so fast 2 Wochen nach dem erwarteten Blutung eigentlich, sodass man auch eigentlich schon meistens was im Ultraschall sieht, also eine Fruchthöhle oder auch schon das Baby mit Herzaktion. Und die kommen eigentlich schon mit der Entscheidung, also gefestigt hierhin, dass sie eigentlich das nicht haben möchten. Manche, wo man sagt, okay, die wollen das vielleicht nicht wahrhaben und haben den Test nicht gemacht und sagen, aber ja, ich bin jetzt eigentlich überfällig. Insgeheim hoffen die, dass es nicht so ist. Und wenn es dann so ist, dann wissen die aber auch schon ganz klar, also häufig, dass sie sagen, nee, das wird nicht fortgeführt. Also ist es eigentlich schon im Erstultraschall, sobald wir irgendwas sehen in der Gebärmutter, sagen die Frauen meistens schon, nee, das wollen wir aber nicht haben. Häufig kommen die Frauen auch alleine, also nicht mit dem Partner zusammen. Es ist dann für mich immer so die Frage, ob das dann mit dem Partner besprochen ist, also wenn das jetzt eine intakte Beziehung war, weil es ist auch sein Kind, sage ich mal, und es ist auch sein Recht, das zu wissen. Deswegen... Ich stelle den selten in dem ersten Gespräch nochmal die Bescheinigung aus. Aber wenn ich weiß, okay, das ist, oder wenn ich merke, dass das ist jetzt zum Beispiel nicht irgendwie eine feste Partnerschaft oder die Frau ist sehr entschlossen, dann stelle ich erstmal die Bescheinigung aus. Und dann geht es natürlich den Weg, dass sie dann erstmal zu dieser Beratungsstelle geht. Und es vergehen meistens sowieso 1-2 Wochen, bis das Ganze so in Gang kommt. Weil die müssen dann sich einen Termin holen. Und müssen dann zum Gespräch und dürfen, wie gesagt, erst am 4. Tag nach dem Gespräch frühestens operiert werden. Oder halt, wenn es noch sehr frühe Woche ist, machen das ja manche Ärzte auch auf dem medikamentösen Weg. Und der geht tatsächlich nur bis zur 7+0, also bis zur vollendeten 7. Woche. Das heißt, da muss man schon relativ früh wissen, dass man das nicht haben möchte, damit das überhaupt möglich ist. Weil wenn man bedenkt, man muss zur Beratung, also man ist erstmal beim Frauenarzt, man geht zur Beratung. Das sind, sagen wir mal, 2 Tage, dann 3 Tage die Bedenkzeit. Und dann müsste man schon quasi direkt, wenn man die Herzaktion 5+5, 5+6 feststellt in den Schwangerschaftswochen, dann wäre das im Prinzip direkt am Ende der 7. Woche, dass man dann den Abbruch noch so machen kann.
Nochmal kurz zu diesem Aspekt des Partners.
Ja.
Wenn du das Gefühl hast, der Partner weiß darüber nicht Bescheid, also stellst du dann keine Bescheinigung aus?
Doch. Also wenn die Frau sagt, ich möchte das auf jeden Fall nicht, dann ist das quasi eine Privatsache, sage ich mal. Aber wenn ich weiß, dass es eine gefestigte Partnerschaft ist oder ich kenne den Mann schon oder wie auch immer, dann versuche ich trotzdem den Frauen nochmal, also auch die Bescheinigung heißt ja nicht, dass es sofort losgeht. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass die Frauen dann trotzdem mit ihrem Partner sprechen.
Und was steht auf dieser Bescheinigung?
Da wird nur die Schwangerschaftswoche bestätigt und dass die Frau halt schwanger ist, damit dann die Beratungsstelle die Durchführung, also die Beratung durchführen kann. Und anschließend, also damit es auch von der Woche her noch passt.
Also so wie ich das dich jetzt gerade verstanden habe, also die Frauen sind schon entschlossen, kommen sie in deine Praxis und sagen, ich möchte Abtreibung oder halt mit dem Partner kommen sie und sagen, ich möchte Schwangerschaft abbrechen. Also fällt es denen nicht schwer, also diese Entscheidung zu treffen?
Also, den Patienten jetzt oder?
Ja, genau.
Also ich denke, bevor die Entscheidung treffen, denken die schon sicherlich darüber nach. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass es so eine flapsige Entscheidung ist. Aber ich plädiere halt immer dann, ich appelliere nochmal so an das Gewissen, weil ich immer denke, wenn man jetzt irgendwie Geschlechtsverkehr haben kann, dann muss man auch die Verantwortung tragen. Und es gibt heutzutage ja enorm gute Verhütungsmittel und sei es auch nur das Kondom, das man benutzen kann, um halt auch diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Also ich sag mal, bevor die Pille auf den Markt kam oder bevor es Kondome gab, ist das vielleicht nochmal eine andere Sache gewesen. Aber heutzutage finde ich, eigentlich liegt die Verantwortung schon im Akt selber. Finde, wer Geschlechtsverkehr haben kann, der muss auch Verantwortung dafür übernehmen.
Also höre ich das jetzt dann richtig raus, ist, dass der hauptsächliche Grund darin liegt, dass keine ausreichende Verhütung
da
war?
Ja.
Ah ja.
Also entweder gar keine oder dann halt eine fehlerhafte. Das ist natürlich dann manchmal sehr ärgerlich, wenn die Patienten sich dann in Sicherheit wähnen. Aber häufig ist es eigentlich, dass gar keine Verhütung dann da war, wo man sich denkt, naja gut, wenn man jetzt nicht verhütet, dann sollte man damit rechnen, dass man auch schwanger wird.
Ah, ja.
Ja, und deswegen ist es bei mir so, die kriegen dann meistens schon das Rezept mit, dass sie dann nach der OP, nach dem Eingriff auch direkt mit der Verhütungspille anfangen können.
Ah, ja.
Ne? Weil das, finde ich, das geht halt gar nicht, dass man halt dann nicht so die Verantwortung dafür trägt.
Ja.
Ja.
Und du hattest ja schon vorhin angerissen, also es gibt ja so gängig sind ja zwei Formen von Abtreibung, also sprich medikamentös
genau.
Und operativ.
Ja,
ne?
Genau.
Und du hast ja auch gesagt, bis zur 7. Woche kann man das auch medikamentös machen.
Genau.
Du machst das nicht.
Ich mache das gar nicht, genau. Es gibt eine Liste an Ärzten, die das zum Beispiel im Umfeld in NRW machen. Und die Patienten muss auch dann eine dieser Praxen oder die Kliniken kontaktieren, um halt einen Termin zur OP zu bekommen. Mhm. Und es gibt auch dann bestimmte Ärzte oder bestimmte Kliniken, die das auch medikamentös anbieten. Also nicht alle bieten das an, da die medikamentöse Abtreibung so ein bisschen ein paar Risiken birgt und sehr schmerzhaft auch für die Frau oder eventuell auch sehr traumatisch ist, weil man natürlich schon relativ viel blutet. Man muss zwei Tabletten nehmen im Abstand von 48 Stunden. Und es kommt dann häufig auch leider zu also nach Operation, weil es dann nicht vollständig abblutet oder weil dann die Blutung sehr stark ist und nicht mehr aufhört zu bluten. Und dann müssen die am Ende doch noch operiert werden. Deswegen ist das so ein bisschen, ich habe das so ein, zwei Mal miterlebt. Also die sind dann zu uns damals in die Klinik gekommen und hatten dann die Tabletten genommen und dann fingen die halt an zu bluten und das ging dann gar nicht mehr, also ging nicht gut und dann mussten wir die dann notfallmäßig quasi ausschaben. Und das war eher traumatischer, als wenn das so ein sauberer Eingriff ist, der dann vorher besprochen wird in der Klinik oder beim Arzt halt, bei ambulant operierenden Ärzten. Und das dann quasi, das ist ein ambulanter Eingriff, also man muss da nicht irgendwie ins Krankenhaus bleiben. Ein Eingriff von einer 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr, also das ist jetzt nicht so... kein großer Aufwand. Man bleibt dann so 2 bis 4 Stunden in der Klinik dann noch, um halt die Narkosewirkung so auszuschlafen, sag ich mal. Und dann darf man auch am gleichen Tag wieder nach Hause.
Also aber dieses Medikament, was Sie dann bekommen, das kriegen Sie einfach nur mit nach Hause, oder?
Nee, das eine Medikament kriegen Sie mit nach Hause und das zweite Medikament, das nach 48 Stunden müssen Sie in Anwesenheit eines Arztes oder einer Krankenschwester einnehmen, damit man dann auch sicher geht, dass das dann quasi abgeht. Weil das erste Medikament, das ist das Mifegyne, das führt erstmal nur dazu, dass das Kind quasi sicher abstirbt. Ja? Und das zweite Medikament ist häufig das Misoprostol, also Zytotec oder Zergem, was halt quasi dazu führt, dass dann das ausgestoßen wird. Ne?
Und so von den gängigsten ist es dann doch operativ?
Ja, das meiste wird eigentlich operativ gemacht. Also das medikamentöse Abbruch ist so ungefähr bei 7%. Ja, so, also es ist nicht so, es ist, also wenn man jetzt von den 96, die wir ja schon vorhin hatten, aus der Beratungsregelung das ansieht, dann ist es eigentlich dann nur noch 7%, die medikamentös. Das ist dann nicht mehr so viel. Ne?
Und also nochmal kurz zu diesem Ablauf. Also du stellst das in Scheinigung aus,
ja.
Die gehen zu dieser Beratung.
Genau.
Die dauert wie lange?
Ich glaube, das ist so ein halbes Stundesgespräch oder Stunde.
Doch nicht so, ich dachte so ein Krisengespräch.
Nein, das sind die Beratungsstellen, also, zum Beispiel was wie Pro Familia, Donum Vitae,
ist ja eigentlich so gängig,
Caritas, solche Sachen, ne? Oder Diakonie, die bieten alle Beratungsstellen an.
Und die stellen dann auch wiederum eine Bescheinigung aus?
Die stellen eine Bescheinigung aus, dass sie beraten wurde, genau.
Und dann gehen sie damit dann zu einem Arzt. Es gibt dann, glaube ich, nur spezielle Ärzte, die das
Genau,
dann machen, ne?
genau. Die kriegen eine Liste von den Beratungsstellen meistens, mit wer halt im Umkreis das macht. Dann machen die sich ihren Termin aus zum Vorgespräch zum Beispiel, müssen dann aber nochmal zu uns kommen, um sich eine Überweisung abzuholen für die OP, weil wir sie dann nach der Operation ja oder nach dem Eingriff dann nochmal betreuen. Ist es dann, also im Prinzip sehen wir die dann in den 3 Wochen schon relativ häufig, weil die macht dann erst natürlich die ganze Geschichte mit der Beratung, dann kommt sie nochmal zur Überweisung. Dann muss man nochmal kontrollieren, ob das Kind noch lebt. Es kann ja in der Zeit auch schon sein, dass es trotzdem zu einer Fehlgeburt gekommen ist oder dass die Herzaktion auf einmal aufgehört hat. Ne? Also man treibt natürlich nur ein Kind ab, was lebt. Also auch der Arzt an dem Tag des Eingriffs oder einen Tag vorher, der den Eingriff durchführt, muss kontrollieren, ob das Kind noch lebt. Also wenn das Kind nicht mehr lebt, ist das dann keine Abtreibung mehr, sondern dann ist es quasi eine Abortausschabung. Ne? Das ist nochmal, also das ist von der Wertigkeit her anders und verwalterisch natürlich ganz anders, weil die Abtreibung ja im Register Statistischen Bundesamt quartalsweise gemeldet werden. Ne? Das ist ja dann ganz andere Kiste.
Und diese also es gibt dann nur ein operatives Verfahren?
Eigentlich schon. Also man macht
früher hat man, glaube ich, Abschabung, glaube ich, noch gemacht.
Man macht beides. Also man macht eigentlich, man saugt erst ab mit so einem Saugrohr quasi. Also man erweitert den Gebärmutterhals und geht dann quasi wie bei einer normalen Ausschabung eigentlich in die Gebärmutter rein und saugt mit einem Saugrohr erst ab. Mhm. Und danach, anschließend, schabt man immer eigentlich noch aus, einfach um sicher zu sein, dass keine Reste drin sind. Mhm. Ne? Und je höher, also je älter das Kind schon ist, desto mehr Material gewinnt man natürlich. Mhm. Da muss man auch ganz sicher sein, dass man alles rausnimmt, damit es dann nicht zur Entzündung kommt oder zu Problemen bei der nächsten Schwangerschaft.
Und dieses Verfahren kann man bis welche Woche machen?
Also bis zur 12. Schwangerschaftswoche.
Auch bei medizinischer Indikation, wenn es zum Beispiel jetzt 16. Woche ist
ja,
oder so?
Ja. Also 16. Woche ist dann halt, 16. Woche kann man das nicht machen, nein. Da wird das schon so, dass das Kind eigentlich auf natürlichem Wege entbunden wird, also das tote Kind.
Ich glaube, das ist viel traumatischer.
Eigentlich schon, ja. Also das ist ja so, auch wenn man einen Spätabort hat, also wenn das Kind später schon im Bauch verstirbt, muss man das ja auch über den natürlichen Weg gebären quasi. Und das ist eigentlich noch traumatischer, das stimmt. Also das operative Verfahren ist halt bis zur 12. Schwangerschaftswoche.
Ja, wir haben ja kurz auch vorhin über die Kosten gesprochen, also, beziehungsweise du hast so ein bisschen angerissen, aber möchte jetzt auch von dir erfahren.
Ja.
Bezahlt die Krankenkasse den Schwangerschaftsabbruch?
Also nach der Beratungsregelung nicht. Allerdings ist es so, dass die Grenze für die wirtschaftliche, also wenn man wirtschaftlich nicht gut aufgestellt ist, die Grenze ist relativ niedrig, soweit ich weiß, oder relativ niedrig, genau, sodass viele die Kostenübernahme durch die Krankenkasse doch bekommen. Also wenn man einen gewissen Antrag stellt, also da wird man auch zu beraten in dem Beratungsgespräch, wenn man den Antrag dazu stellt bei der Krankenkasse, aus wirtschaftlichen Gründen kriegen dann die meisten doch von der Krankenkasse das übernommen, alleinstehend sind oder halt nicht, also ich weiß nicht genau, die Bemessungsgrenzen, das ändert sich ja auch jedes Jahr, aber im Prinzip ist das so, dass das dass das jedes Jahr eine neue Bemessungsgrenze ist und danach entschieden wird. Also die Beratungsregelung ist eigentlich eine Eigenleistung, die der Patient selber zahlen muss.
Also das heißt, auch bei kriminologische wird das dann auch bezahlt von der Krankenkasse?
Genau, kriminologisch und medizinische, die werden beide von der Kasse übernommen.
Und was sind so die Kosten, so in welchem Rahmen?
Das weiß ich gar nicht so, ehrlich gesagt.
Also okay, ich habe das geguckt.
Hast du geguckt?
Ja, ich habe jetzt im Internet gelesen 350 bis 600 Euro, aber ich bin jetzt mir auch nicht sicher, wie aktuell diese Zahlen sind. Diese Eingriffe werden zu, glaube ich, über 90% ambulant durchgeführt.
Ja, genau.
Ne? Was wäre eine Indikation, also sprich ein Grund, das im Krankenhaus durchzuführen?
Das ist im Prinzip so Geschmackssache, also wo man jetzt besser hinkommt oder wo man eher einen Termin kriegt, weil letztendlich ist beides ambulant. Ne? Also das wäre jetzt, das ist egal, ob das im Krankenhaus stattfindet
das heißt,
oder nicht.
Die Patienten kommen, machen den Eingriff und gehen dann letztendlich nach Hause.
Das ist dann nur, vielleicht wohnt der eine näher zu dieser Klinik und viel weiter weg von den allen Ärzten, die auf der Liste sind. Der Termin passt nicht. Also das sind eigentlich so eher organisatorische Gründe. Also es ist jetzt nicht medizinisch besser, das im Krankenhaus zu machen, als in einem OP-Zentrum, ambulanten OP-Zentrum. Allerdings, vielleicht nochmal zur Überleitung für die Risiken. Es ist wichtig zu wissen, dass natürlich die Abtreibung an sich Risiken birgt, also sowohl die medikamentöse als auch die operative. Wobei die operative natürlich invasiver ist für die Gebärmutter. Weil es kann erstens durch die Narkose kann es natürlich zu Verletzungen kommen, zu also Narkoseschäden kommen und durch den Eingriff selber kann es zur Verletzung der Gebärmutter kommen. Mhm. Im schlimmsten Fall sollte man beachten, dass die Gebärmutter so stark ausgeschabt wird, dass man später keine Gebärmutterschleimhaut mehr aufbauen kann und dann auch gar keine Kinder mehr kriegen kann. Das ist der allerhöchste Fall, wo wir auch immer als Klinikarzt, zum Beispiel als ich noch klinisch tätig war im Krankenhaus, dann klärt man auch natürlich über so einen Fall auf.
Ja, deswegen hatte ich ja irgendwie so mitbekommen, dass so Ausschabung man relativ selten noch macht. Aber wenn du sagst, es wird trotzdem irgendwie noch so ein bisschen, also Ausschabung, man kratzt quasi sozusagen raus, aber man darf natürlich nicht so tief kratzen.
Nicht zu viel, genau.
Ja. Hat man dann so ein Handling dann dafür? Also?
Ja, eigentlich schon. Das lernt man relativ schnell, ja.
Gut, jetzt würde ich gerne, wenn wir auch schon, du leitest wieder mal ganz gut ein, so ein bisschen halt, wie geht es denn diesen Ärzten dabei? Beziehungsweise, ich möchte erst mal so fragen, weil auch diese Frage sehr oft mir Medizinstudenten stellen, oder die muslimisch sind oder auch christlich sind, die so ein bisschen mit Abtreibung ein Problem haben und sagen, ich würde zwar gerne Gynäkologin werden, aber wenn ich Abtreibung machen müsste, dann könnte ich das gar nicht vereinbaren.
Ja, also, also kein Arzt oder auch keine Krankenschwester, OP-Schwester, Narkosearzt muss an einer Abtreibung teilnehmen. In meiner klinischen Tätigkeit war das so, dass ich auch mich dagegen ausgesprochen habe. Das ist eigentlich schon die erste Frage bei einem Einstellungsgespräch, weil private Träger können schon die Einstellung davon abhängig machen. Weil private Träger im Gegensatz zu kirchlichen Trägern bieten das ja automatisch an. Also die müssen eine Abtreibung Operation anbieten und dann brauchen die natürlich genug Personal, um das dann auch anbieten zu können. Mhm. Das heißt, es muss schon Leute geben im Team, die sich dazu bereit erklären, wenn dann der OP-Tag da ist, dass die dann auch das machen oder assistieren als Assistenzarzt. Und also man muss das aber eigentlich nicht machen, also wenn man sich dagegen ausgesprochen hat. Es ist mir auch eigentlich, also ich habe jetzt selber noch nie eine Abtreibung gemacht. Ich musste nur einmal assistieren, weil wirklich irgendwie da war das halbe Team im OP und die andere Hälfte war irgendwie im Sommerurlaub. Und dann musste ich meiner Oberärztin assistieren. Daran erinnere ich mich noch. Was man allerdings machen muss im Rahmen der Facharztausbildung, dass man, wenn man jetzt in der Klinik tätig ist, man muss ja die erste Zeit in der Klinik verbringen, dass man auf jeden Fall darüber aufklären muss. Also diese Aufnahmegespräche und die OP-Aufklärung und diese Risiken und so weiter, die muss man auf jeden Fall mit dem Patienten besprechen. Ah, also man kann sich dem Thema nicht ganz entziehen, also man muss schon den Patienten begegnen. Aber ich habe denen auch immer gesagt, dass ich dann nicht diejenige bin, die auf jeden Fall das durchführen wird, sondern dass das dann der Oberarzt oder die anderen Assistenzärzte sind, die dann den Eingriff durchführen.
Okay, also man wird das so nochmal zusammenzufassen, keiner wird hier gezwungen.
Nein.
Interessant.
Also selbst OP-Schwestern zum Beispiel, die einfach die Instrumente assistieren und so weiter, die müssen alle nicht, also die können alle sagen, machen wir nicht. Es gibt immer genug Alternativen in so einem großen Team. Das ist dann natürlich in einem operativen Zentrum, ist das was anderes, wenn dann der Arzt an dem Tag irgendwie 5 Abtreibungen durchführen möchte, dann muss das mit dem Zentrum klar sein, dass das natürlich der Anästhesist immer mitmacht. Da kann er nicht sagen, ich mache das jetzt nicht. Wenn das ist, was die Ärztin anbietet.
Gibt es dann so Zentren, die dann nur noch das machen?
Nein. So. Meistens sind das ambulante OP-Zentren, die auch andere Sachen anbieten, wie kleinere Eingriffe. Genau. Okay. Ja. Also es gibt jetzt keine Abtreibungskliniken oder Abtreibungszentren, wo man jetzt hingeht und dann wird den ganzen Tag nur das gemacht. Okay. Nein.
Wie geht das diesen Ärzten? Also haben die kein schlechtes Gewissen? Also hast du dich mal so unterhalten?
Also ich habe mich schon unterhalten. Es ist halt, es ist immer so eine Ansichtssache, weil es gibt natürlich was ist die Alternative, sagen wir mal so. Also es gibt natürlich so die Horrorgeschichten, wo man hört, dass irgendwelche Frauen sich mit Stricknadeln oder was versuchen, dann irgendwie das Kind zu töten oder dass es dann zu einer Blutung kommt. Und die sagen sich natürlich, das ist trotzdem ein Dienst an die Frauen, die halt aus welchen Gründen auch immer das nicht behalten möchten können, wie auch immer, dass das dann trotzdem medizinisch sauber durchgeführt wird. Und da muss ich schon sagen, dem kann ich schon so ein bisschen Verständnis entgegenbringen. Aber trotzdem ist das für mich halt immer so eine Gewissenssache gewesen.
No, also letztendlich und das muss jeder wäre
das, genau, das
Arzt man muss dann nur dann auch entscheiden.
Ja, oder? Ja. Also den meisten Ärzten ist es jetzt nicht, also die sehen das sehr nüchtern und sehr medizinisch einfach, weil die sind jetzt nicht von der konkreten Situation betroffen.
Ja, also als Mediziner muss man ja auch gucken, wo seine eigene Grenze ist.
Genau.
Ne? Also wenn das deine eigene Grenze geht. Also es gibt aber auch andere muslimische Ärzte, die zum Beispiel damit kein Problem haben. Genau, jeder hat, glaube ich, auch in seinem Bereich irgendwie einen Punkt, wo man das ungern macht. Bei mir ist das zum Beispiel im Bereich der Palliativmedizin.
Ja.
Also ich habe damit ein ganz großes Problem, Morphinperfusoren zu verordnen. Also sprich, den Tod zu beschleunigen durch Morphiumpräparate.
Ja.
Ne? Klar, man kann auch durch regelmäßige Morphiumgaben Schmerz lindern, das ist für mich ganz klar, setze ich an, aber so, das ist so auch ein Punkt, wo ich dann sage, okay, nee, das möchte ich nicht. Also ich möchte, dass der Patient schmerzfrei ist, aber mein Ziel ist es nicht, schneller in den Tod zu schicken.
In den Sterbeprozess einzugreifen, naja.
Genau, also es ist so, genau, das ist so zum Beispiel meine Grenze im Bereich der inneren Medizin.
Ja.
Ich möchte noch mal gerne wissen, wie es Frauen geht. Also hast du das Gefühl, dass es sie psychisch mitnimmt? Oder, also ich kann mir vorstellen, du meintest ja vorhin, ja okay, die meisten Leute sind entschieden, kommen direkt, dass sie abtreiben wollen. Hast du auch Frauen erlebt, die doch sehr starke Gewissensbisse haben oder vielleicht Monate später, entweder Jahre später kommen und sagen, hätte ich
also
mal
ich
nicht, oder warum
oft,
haben sie mich nicht
ja,
davon abgehalten oder so?
Also ich habe oft Frauen erlebt, eigentlich im höheren Lebensalter, zum Beispiel wenn die jetzt wegen eines anderen operativen Eingriffs in die Klinik gekommen sind und man hat diese Anamnese erstellt, also die Krankengeschichte aufgenommen und dann fragt man ja so, wie viele Kinder haben sie, wie viele Fehlgeburten, wie viel Abtreibung und so weiter. Und wenn dann die Abtreibung nochmal, zum Beispiel auch so 70-, 80-jährige Damen oder ne, also wirklich schon im hohen Alter, die vergessen das ihr Leben lang nicht.
Ah, ja.
Also die meisten haben doch Schuldgefühle und schleppen das schon mit sich herum. Ich habe jetzt natürlich keine statistische Auswertung, das ist jetzt so mein Gefühl, sage ich mal. Aber viele haben mit diesen Schuldgefühlen doch zu kämpfen im Nachhinein. Und wir haben auch einige erlebt, die dann 3 Monate nach der Abtreibung hier wieder schwanger auf der Matte stehen, weil sie das gar nicht aushalten, dass sie das jetzt weggemacht haben und dann quasi so einen Ersatz in der nächsten Schwangerschaft suchen. Das gibt's auch. Aber eher ist der Schmerz so in weiteren Jahren zu spüren. Also frisch, sage ich mal, gibt es schon einige, die auch mit Gewissensbissen hier sitzen. Also ist jetzt nicht jeder völlig abgeklärt und sagt, nee, ich komme jetzt hier zum Abtreiben. Aber die meisten wissen eigentlich schon, dass sie das möchten. Auch wenn sie das zum Beispiel, ich habe auch einige Muslime, die dann sehr, sehr starke Gewissenskonflikte haben, weil sie eigentlich wissen, dass es ja irgendwie islamisch vielleicht sehr problematisch ist und medizinisch oder aus deren Situation heraus jetzt aber das absolut nicht geht, warum auch immer. Und da ist es dann umso schwieriger. Ich versuche immer sehr neutral zu bleiben, weil ich finde, man darf als Arzt auch keine Wertung oder keine Partei ergreifen. Natürlich bin ich immer für das Leben, aber trotzdem muss man auch den Patient, ich baue den nicht extra Schuldgefühle noch auf. Also das ist jetzt nicht nur...
Hättest du mal auf mich gehört?
Nein,
oder so.
Nein, sowas nicht, um Gottes Willen.
Ja.
Aber es ist schon so, dass ich einfach für sie da bin. Ne? Also die ist jetzt meine Patientin und ich muss sie da auch begleiten. Also das heißt, ich hatte das sogar heute noch bei 2 Patienten. Also tatsächlich, die dann gesagt haben, nee, ich will das aber definitiv nicht behalten. So, ne? Und dann ist es halt, also ich finde, da muss man auch wertungsfrei bleiben, weil das ist... Also gerade in der Gynäkologie gibt es sehr, sehr viele so Grenzfälle, wo man einfach auch seine eigene Meinung, die ist nicht gefragt. Ne?
Also ist es schon häufig, was du, also ne, wenn du sagst, heute
doch,
hast du 2 Fälle?
Doch.
Ah ja, doch.
Also vielleicht jede Woche doch ein Fall, so roundabout doch. So gefühlt natürlich. Ne? Das ist, kann man jetzt so schwer sagen, aber so statistisch, wenn man das jetzt erheben würde.
Und also du hast ja auch vorhin auch gesagt, also muslimische Frauen sind auch dabei.
Ja.
Und jetzt so ein bisschen hier meine Frage, ich meine, die sehen ja, dass du eine erkennbar muslimische Ärztin bist. Gibt es Frauen, die sagen, was sagt der Islam dazu?
Ja, also es gibt schon Frauen, die sich da auch nach erkundigen, wobei da ich die Kompetenz auch immer gerne abgebe, weil ich immer denke, okay, ich bin jetzt hier Expertin für alles Gynäkologische und islamisch. Also wenn die jetzt eine Fatwa oder so wollen, das kann ich natürlich nicht leisten. Ich kann natürlich begleitend oder das Wissen, was ich habe, kann ich mit denen teilen oder das teile ich auch mit denen. Aber letztendlich, wenn die jetzt nähergehende Bestimmungen oder bestimmte Sachen wissen möchten, dann sage ich immer, sie müssen sich dann natürlich an ihren islamischen Ratgeber wenden oder an den Hodja ihres Vertrauens oder wie auch immer, der dann das mit ihnen auf jeden Fall nochmal besprechen kann. Ne?
Also hier vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, wir haben ein Interview mit dem Herrn Dr. Abdurrahman Reidegeld in einem weiteren Video bzw. Podcast, wenn ihr euch das anhört, zum Thema Abtreibung aus islamisch-rechtlicher Sicht. Sehr komplexes Thema, ich glaube aber sicher, dass ihr auch davon etwas mitnehmen könnt. Ja, weil, also ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel es trotzdem diesen Frauen schwerfällt, mal einfach in die Moschee zu laufen und sagen, hey, Hodja.
Mit Sicherheit.
Ja. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, ich meine, selbst in meinem eigenen Umfeld kriege ich ja kaum etwas mit von Abtreibung mit. Ja. Und ich finde gerade religiös dann noch jemanden Wildfremdes, ein sehr intimes Thema, mit dem ich selbst vielleicht Konflikt sozusagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele im Internet dort gucken und ich hoffe, dass ihr vielleicht das hier über meinen Kanal was mitnehmen könnt und trotzdem kann man einen fragen und vielleicht, genau, es ist aber halt nicht jeder hat eine Moschee oder so, wo er hingehen kann, das ist halt so ein bisschen die Problematik. Ja, wir müssen auf jeden Fall diesbezüglich viel Arbeit leisten, denke ich. Nochmal ganz kurz, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, das hatte ich vorhin vergessen zu fragen, wie lange blutet eine Frau nach so einer Abtreibung oder Fehlgeburt? Also ist es ein Wochenbett?
Also sehr unterschiedlich. Das ist so ähnlich wie das Wochenbett, aber das ist häufig kürzer, weil einfach weniger Material drin ist, weil es ja noch am Anfang der Schwangerschaft ist. So rund 2 Wochen, mal in seltenen Fällen bis zu 6 Wochen auch möglich. Also bei den Spätaborten ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, also wenn man Spätabbrüche nach der 16. Woche macht, muss man zum Beispiel den Frauen auch noch zusätzlich Medikamente zum Abstillen geben, weil sonst durch die Geburt die Milch einschießen würde. Also das ist dann wirklich schon wie Wochenbett. Ne?
Ich möchte jetzt nur ein bisschen auf das Thema Pränataldiagnostik eingehen. Also natürlich ist Pränataldiagnostik auch eine Vorstufe oder kann auch eine Vorstufe von einer Abtreibung sein. Vielleicht erzählst du nochmal unseren Zuschauern, was ist eine Pränataldiagnostik, damit man so ein bisschen einen Einblick hat.
Also Pränataldiagnostik ist sehr, sehr vielfach oder vielseitig, sagen wir mal so. Allein der erste Ultraschall oder Ultraschall allgemein gehört schon zur Pränataldiagnostik, weil man natürlich pränatal schon in die Gebärmutter reinguckt und guckt, was mit dem Kind stimmt oder nicht stimmt. Das heißt, wann eine Schwangerschaft nicht in Ordnung ist, kriegt man eigentlich schon relativ früh raus. Wenn, sage ich mal, schon ab der 6., 7. Woche kein Herzschlag ist, dann stimmt schon mal irgendwas nicht. Das ist so, dann spricht man schon von Fehlgeburt zum Beispiel. Das gehört ja auch schon zur Pränataldiagnostik. Im weiteren Sinne ist es aber so, dass es verschiedene Untersuchungen gibt, die man zusätzlich zu dem Ultraschall immer sehen muss. Wie Laboruntersuchungen, die man bei der Frau machen kann oder aber auch weitergehende Tests im Sinne von, dass man Material vom Baby, also über Punktionen von dem Bauch der Mutter, Material vom Baby gewinnt. Da gibt es 3 verschiedene Methoden. Das ist einmal schon in der 10. Woche möglich, die Chorion-Zotten-Biopsie. Das ist schon eine sehr, sehr frühe Woche, wo man halt außer extraembryonales Gewebe, also Gewebe außerhalb des Babys quasi gewinnt, also Gewebe aus der Plazenta, wo man aber an diesem Material schon zum Beispiel Chromosomuntersuchungen machen kann.
Also Biopsie vielleicht so nicht sozusagen Mediziner, ist es wird sozusagen eine Probe. Gewebeprobe genommen.
Und aufbereitet und untersucht. Ne? Es gibt diese typischen, die Auflistung dieser Chromosomen, das kann man schon anhand dieser Untersuchung machen. Dann ist es ab der 16. Woche möglich, das Fruchtwasser zu punktieren, also das Fruchtwasser, daraus Gewebe zu gewinnen und zu gucken, ob das irgendwie auffällig ist oder ob da irgendwelche Auffälligkeiten drin sind. Da kann man auch bestimmte Parameter, also Laborparameter auch nachbestimmen zum Beispiel, aber auch wieder diese Chromosomengeschichte, die halt sehr wichtig ist.
Also vor allem genetische Erkrankungen man, ja, ob es ein Kind mit Behinderung geboren werden kann.
Allerdings ist es natürlich heutzutage so, dass es schon ab der 10., 11. Woche mittlerweile die Möglichkeit dieses NIPT-Rhesus-Tests gibt. Also nicht nur Rhesusfaktor kann man schon bestimmen vor der Geburt, sondern man kann auch im Blut quasi der Mutter fetale Blutzellen erkennen, die halt quasi in der Wahrscheinlichkeitsrechnung Hinweise darauf geben können, ob das Kind eine Trisomie 13, also das Down-Syndrom, Trisomie 21, das Down-Syndrom oder Trisomie 13, 18, diese 3 Erkrankungen hat. Das ist allerdings halt nur auf diese drei Erkrankungen begrenzt.
Hm.
Und deswegen sollte man auch diese genetischen Marker oder genetischen Untersuchungen immer mit einem Ultraschall ergänzen, weil es kann auch andere Fehlbildungen haben für ein, also das Kind. Und da kommt zum Beispiel das Ersttrimester, also First Trimester Screening mit der Nackenfaltenmessung, aber auch mit der gesamten Organdarstellung zwischen der 12. und 14. Woche oder 11. und 14. Woche. Der ist leider, wird der von den Krankenkassen nicht übernommen. Aber ich empfehle, dass zum Beispiel Patientinnen, die jetzt irgendwie vom Alter her an diese genetische Grenze kommen von 35 Jahren oder die schon ein behindertes Kind in der Familie haben oder in den Verwandtschaften, wo dann die Angst ist, dass sie zum Beispiel ein Down-Syndrom hat oder so, da empfehle ich das schon. Und dann wird das eigentlich meistens parallel angeboten. Also da wird der Ultraschall gemacht und dann wird Blut abgenommen. Andere Faktoren werden bestimmt, die auch nicht nur für die Entwicklung des Kindes wichtig sind, aber auch zum Beispiel kann man Erkrankungen mit der Pränataldiagnostik erkennen, die von der Plazenta, also von dem Mutterkuchen der Mutter ausgehen und die dann im Verlauf zu Schwangerschaftskomplikationen führen. Also das ist schon eine sinnvolle Einrichtung. Und im Hinblick auf steigende Zahlen von Abtreibungen aufgrund dieser Sachen ist das natürlich leider sehr zwiespaltig zu sehen, weil es führt, also ich sag mal, die Prozentzahl kann ich jetzt nicht genau sagen, aber in manchen Fällen natürlich, wenn man dann die Diagnose kriegt, dass es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein Down-Syndrom gibt zum Beispiel, dann kommt es doch häufiger zu diesem medizinischen Abbruch, beziehungsweise wenn man das schon so früh bestimmen kann, dann ist das fast sogar noch, fällt das wieder in die Abtreibung nach Beratungsregelung.
Aha. Also ne? Das heißt Down-Syndrom, also sprich Trisomie 21 wäre schon eine medizinische Indikation?
Ja.
Ich finde das schon, also ich meine bei 13 und 18 verstehe ich, dass es so ein bisschen... Das Kind verstirbt in der Regel innerhalb von einem Jahr.
Ja.
Aber bei Down-Syndrom ist ja, also das Kind kann ja, also beziehungsweise im hohen Erwachsenenalter, die haben eine sehr lange Lebenserwartung, ist natürlich eingeschränkt, ne? Also sowohl körperlich und geistig.
Also es gibt halt die Möglichkeiten, oder es gibt ja die Risiken von schweren Herzfehlern, wenn das dann quasi auch schon festgestellt wird. Oder wenn die dann noch irgendwie Darmatresie haben oder wenn man schon sieht, da sind da weitere... weitere Komplikationen zu rechnen, dann ist es häufig auch dann, dass man auch Down-Syndrom als medizinischen Grund natürlich hat. Ja.
Und das heißt, diese Pränataldiagnostik machst du nicht bei jedem?
Nein, die machen wir in dieser Praxis gar nicht.
Ah, ja.
Also was heißt, wir machen nur den ganz normalen Ultraschall als normale Gynäkologen, sage ich mal. Und das sind spezielle Pränatalpraxen. Also das gibt ja so spezialisierte Praxen, die quasi diese Zusatzuntersuchungen anbieten, sowohl als Ultraschall als auch dann diese Laboruntersuchungen. Was wir jetzt neu mit anbieten, weil das auch quasi jetzt Kassenleistung geworden ist, ist quasi der NIPT-Test, also dieser Bluttest, über den man quasi fetale Zellen in dem mütterlichen Blut bestimmen kann. Aber wenn der auffällig ist, ist das immer noch, also der alleine reicht jetzt nicht, dass man eine Abtreibung durchführt, dann muss man auf jeden Fall noch weitere Untersuchungen machen, um das zu bestätigen. Also es reicht keine einzelne Untersuchung, um dann zu sagen, okay, das ist eine Krankheit und das wollen wir jetzt nicht haben. Ja?
Und also du hast ja vorhin gesagt, also Frauen über 35,
genau,
erhöhtes Risiko für sozusagen
Fehlbildung. Genau, ja. Und vor Chromosomerkrankungen auch, ja.
Genau. Das heißt, denen schlägst du es dann
automatisch vor. Ja, das ist ein Recht, dass sie das wissen müssen, also wissen sollen. Und viele Frauen, die das sowieso möchten, die sind schon interessiert und fragen dann, ob es sowas hier gibt oder wo sie sich dann hinwenden müssen. Die kommen dann aber auf mich auch so selber zu. Aber diejenigen, die noch nichts davon gehört haben, aber jetzt schon in dem Risikoprofil sind, die spreche ich dann aktiv an.
Und das Zweite hattest du erwähnt, wenn das schon etwas in der Familie bekannt ist.
Genau, in der Familie, bei den eigenen Kindern oder bei Geschwisterkindern oder sowas, genau.
Okay. Und ist das dann eine Eigenleistung oder?
Genau, also der...
muss man das quasi selbst bezahlen?
Ja, muss man selbst bezahlen. Also den NIPT-Test nicht mehr, der ist jetzt Kassenleistung seit 1.7. Das ist ganz, ganz neu. Also diesen Bluttest, den muss man nicht mehr selber bezahlen, aber diese Ultraschalluntersuchungen, die sind mitunter so um die 200 €, was man jetzt so auf dem Markt gehört hat. Da wird dann meistens so ein Paket angeboten mit Ultraschall, Blutentnahme Und NIPT ist dann meistens, also früher war der mit drin, weil er ja keine Kassenleistung war und jetzt ist das ja mittlerweile eine Kassenleistung.
Also das heißt, ich könnte dann als schwangere Frau dann auch plötzlich dann so sagen, ich möchte eine Fruchtwasseruntersuchung?
Nee, das nicht. Ach so. Es geht nur um dieses First Trimester Screening. Ah ja, und das ist erstmal nur eine Ultraschalluntersuchung und Laboruntersuchung. Also es ist jetzt keine Chorionzotenbiopsie und so weiter. Diese Untersuchungen, das sind alles Kassenleistungen. Also diese Gewebeentnahmen oder Fruchtwasserentnahmen sind alles Kassenleistungen.
Nur wenn etwas vorher
auffällig ist. Genau, nur wenn etwas auffällig ist. Okay. Ja, ja. Das macht man jetzt nicht so, ohne dass man im Ultraschall irgendwas Auffälliges gesehen hat oder in dieser NIPT-Untersuchung. Ne?
Okay, ja.
Ja.
Interessant.
Also was man vielleicht nochmal zusammenfassen kann als Befürwortung, warum es Pränatalmedizin auf jeden Fall geben sollte, weil man halt frühzeitig schon Krankheiten erkennen kann und wenn es dann zu Katastrophen kommen sollte, weil Trisomie 13, Trisomie 18, dann kann man das auch frühzeitig schon beenden, bevor das Kind dann tatsächlich über die 24. Woche hinweg ist. Ne, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und es gibt auch viele andere Erkrankungen. Das wäre jetzt aber der Rahmen sehr, sehr breit, wenn wir das jetzt alles besprechen würden, wo das auch zutrifft. Und das ist dann immer ein Segen, wenn man das schon frühzeitig weiß. Ne?
Hast du aber Frauen auch schon erlebt, die gesagt haben, egal, ich trage das
genau. Genau, ja, haben wir auch. Aus? Ja, haben wir auch.
Wie geht es denn den Frauen? Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind innerhalb des ersten Jahres, also das ist, man sagt das ja aus klinischer Erfahrung, aus Erfahrungswerten, dass diese Erkrankungen nicht eine lange Lebenserwartung haben.
Ja.
Weil ich stelle mir das noch schwieriger vor, wenn die Frau das dann 9 Monate trägt und dann noch richtig entbinden muss und dann noch mit den
mit dem Tod quasi,
dann relativ kurze Zeit später dann.
Also viele Frauen sind trotzdem dann dankbar, dass sie halt diese Erfahrung mit ihrem Kind machen durften. Die zeigen auch häufig stolz ihre Fotos dann, die sie dann noch im Kreißsaal machen oder halt auch aus dem Krankenhaus in den ersten Wochen oder Monaten, je nachdem. Manche, die nehmen das einfach so hin und manche, die zerstört das schon innerlich. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, so wie Menschen halt auch insgesamt sind. Ja. Ne? Aber es gibt wirklich manche, also die meisten, die sich dann damit, sag ich mal, abgefunden haben, die sind dann relativ entspannt, sag ich mal, im Sinne von, dass sie das einfach als Geschenk Gottes sehen oder wie auch immer, woran die dann auch glauben. Es spielt eigentlich keine Rolle, aber dass sie das trotzdem sagen, okay, das hat seine Berechtigung und wenn das jetzt stirbt, dann ist das halt auch so gewollt. Ne?
Hast du mal so Situationen in deiner Praxis erlebt, wo jemand gesagt hat, ja, Frau Doktor, was ist denn Ihre Meinung? Soll ich das Kind jetzt mit, wo die so verzweifelt sind? Also bist du auch mal Vertrauensperson für diese Frau, weil sie das Thema zum Beispiel jetzt nicht mit ihrer Familie besprechen kann?
Also ihre Meinung im Sinne von, also ich hatte jetzt zum Beispiel Patientinnen, die jetzt auch über 40 waren, hatte ich dieses Jahr 2 Schwangere, die halt schon sehr ängstlich waren und nicht genau wussten, was sie jetzt machen sollen. Die habe ich schon also eigentlich dazu angeleitet, als der NIPT-Test noch nicht Kassenleistung war, dass sie dann trotzdem zu einem Pränatalzentrum recht frühzeitig hingehen, damit sie einfach eine Gewissheit haben. Also auch, es ist schon irgendwie erleichternd, wenn es dann negativ ist, was ja zu mit 96%, sage ich mal, sicher ist, dass man dann eine gewisse Erleichterung hat. Und wenn man es dann trotzdem frühzeitig weiß und sagt, okay, ich würde es jetzt eh nicht abtreiben, weil die meisten wissen eigentlich schon, dass sie es nicht abtreiben würden. Mhm. Ich sage denen aber trotzdem, auch wenn sie das wissen, ist es trotzdem wichtig zu wissen, wenn das dann zum Beispiel ein Down-Syndrom hat, dann kann man viel intensiver gucken, ob das irgendwelche Herzfehler hat, ob das irgendwelche anderen Erkrankungen hat.
Dass man so ein bisschen vorbereitet.
Genau, dass man dann in die richtige Klinik auswählt. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Also wenn jetzt das Kind irgendwie mit einem Herzfehler auf die Welt kommt, kann das jetzt nicht irgendwie in irgendeinem
Hausgeburt oder
genau, so. Genau, ne, das geht da nicht. Das muss dann im speziellen Zentrum, wo auch direkt eine Kinderkardiologie oder Kinderchirurgie oder wie auch immer dann da ist, je nach Erkrankung. Ne? Mhm. Und deswegen allgemein finde ich halt Ultraschall sehr, sehr wichtig, unabhängig halt von dem Ergebnis, was man dann immer leider erhält manchmal, ne? Ja. Wenn dann Auffälligkeiten da sind.
Ja. Ja, sehr interessant. Also herzlichen Dank, Ignor. Ja, ich glaube, wir haben relativ ausführlich, also natürlich kann man, glaube ich, noch stundenlang über dieses Thema, aber ich persönlich habe als Nicht-Gynäkologin einen guten Einblick darin bekommen und ich hoffe, dass unsere Zuschauer, Zuhörer auch diesen Einblick bekommen haben. Ich danke dir, dass du so offen warst und vielleicht hilft dieses Video einigen Frauen oder auch Männern mit dieser Situation vielleicht noch ein bisschen besser oder aufmerksamer umzugehen.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, herzlichen Dank und schönen Tag wünsche ich euch oder wünschen wir euch.
Ne? Ja.